Grüß Gott zur Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Ralf Oppmann. Schön, dass Sie heute Mittag wieder mit dabei sind. In der heutigen Sendung führt uns unser Weg auf den Peterplatz. Nein, nicht nach Rom auf den Petersplatz, sondern auf den Peterplatz in Würzburg. Dort steht im Herzen der Frankenmetropole die Peterer Kirche, wie St. Peter und Paul liebevoll von den Würzburgern genannt wird. Und die beeindruckende barocke Pfarrkirche St. Peter und Paul und die dazugehörige Pfarrei stellen wir Ihnen in der heutigen Sendung als unsere Pfarrei der Woche hier bei Radio Horeb vor. Es freut mich, dass ich dazu den zuständigen Pfarrvikar von St. Peter und Paul, Christian Stadtmüller, begrüßen darf. Grüß Gott, Herr Vikar Stadtmüller.
Herzlichen Gruß aus Würzburg.
Jetzt kennen ja bestimmt viele Hörer und Hörerinnen Würzburg von einem Besuch oder wenn man auf der A3 auf der Brücke von oben auf Würzburg herabschauen kann. Aber wenn man jetzt nach Würzburg kommt, Herr Vikar Stadtmüller, wo findet man denn St. Peter und Paul?
Eigentlich im Herzen der Stadt. St. Peter ist Teil der Altstadt von Würzburg und liegt inmitten des Viertels, das St. Peter seinen Namen gab. Also das Viertel heißt auch Peterer Viertel. Und für die, die sich ein bisschen auskennen, St. Peter ist nicht weit weg vom Dom, vielleicht 200 Meter in der Nähe der Regierung von Unterfranken, also ganz zentral gelegen.
Vikar Stadtmüller, was prägt denn aus Ihrer Sicht die Menschen in der Region in Mainfranken um Würzburg?
Ich glaube, das hat mit dem Wein zu tun. Die Würzburger sind ja schon ein geselliges Volk und dennoch ein ganz eigenes Volk. Der Glaube spielt in unserer Stadt noch eine große Rolle, würde ich von mir aus sagen. Würzburg ist ja eine sehr alte Bischofsstadt und hier hat ja über viele Jahrhunderte auch der Bischof regiert als Landesherr bis zur Säkularisation und man hört es immer wieder, das Sprichwort wäre in Würzburg Wirklichkeit gewesen, unter dem Krummstab lässt sich gut leben. Also wir sind eine Stadt, in der die Kirche auch sehr viel Gutes getan hat, gerade auch in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde Universität gebaut oder Schulen, Krankenhäuser. Also ich denke, dass diese Verbundenheit mit den Menschen, der Menschen mit der Kirche auch tief hineingewachsen ist in das Bewusstsein dieser Stadt.
Jetzt ist die Peterer Pfarrei ja heute auch keine eigenständige Pfarrei mehr. Sie wurde in die Pfarreiengemeinschaft Würzburg Innenstadt eingegliedert. Wie viele Pfarreien gehören denn da dazu?
Ja, im Zuge der Umstrukturierungen, wie sie Land auf, Land ab in Deutschland der Fall sind in der katholischen Kirche, mussten auch die Pfarreien in der Bischofsstadt zusammengehen. Es gibt keine Fusion vom Pfarreien, sondern wie Sie gesagt haben, eine Pfarreiengemeinschaft. Unsere Pfarreiengemeinschaft Innenstadt in Würzburg gehört die Dompfarrei mit der Neumünsterpfarrei. Die beiden bilden schon seit 1945, also quasi mit Kriegsende, eine Pfarreiengemeinschaft mit ungefähr 2000 Katholiken. Dann gehört zu unserer Pfarreiengemeinschaft die Pfarrei St. Johannes in Stift Haug, also bis zur Säkularisation eine Stiftskirche mit 2800 Katholiken. Die Pfarrei St. Gertraud in der Blaich, ein schöner, beschaulicher Stadtteil mit ungefähr 1200 Katholiken. Die Pfarrei der Hofkirche, die gehört auch dazu, mit nähergehend 0 Katholiken. Und St. Peter und Paul mit etwas über 3000 Katholiken, also insgesamt über 9000 Katholiken
leben hier. Und die Hofkirche und die ehemalige Hofpfarrei gehört ja auch schon lange zu Peter und Paul mit dazu.
Genau, wird von Peter und Paul mit betreut, ist aber eigentlich eine eigene Pfarrei.
Also der Katholikenanteil in Würzburg ist ja traditionell sehr hoch. Man hört es ja, es sind auch sehr viele Katholiken jetzt zusammengefasst in der neuen Pfarreiengemeinschaft Würzburg Innenstadt. Was gehören denn noch an weiteren Einrichtungen zu diesen Pfarreien mit dazu, jetzt vor allem auch mal auf St. Peter bezogen?
Man könnte insgesamt noch erwähnen vielleicht, dass es auch viele Ordensniederlassungen innerhalb der Pfarreiengemeinschaft gibt. Also da gibt es von den Männerorden, die natürlich auch Gottesdienstangebote machen, die Karmeliten, die Franziskaner, die Augustiner. Wir haben das Mutterhaus der Erlöserschwestern hier. Wir haben die Ursulinen hier mit ihrem großen Gymnasium. Wir haben die Sternfrauen von Augsburg in der Pfarreiengemeinschaft. Also das Leben, was die Katholiken betrifft, ist noch viel mehr als unsere Pfarreiengemeinschaft. Wir in St. Peter, das kann ich nur sagen, haben in unmittelbarer Nachbarschaft, die Karmeliten, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten auch. Und ansonsten an Einrichtungen, die wir kirchlich betreuen, ein Altenheim, St. Marien, Pflegeheim, und dann gibt es noch die Fachakademie für Sozialpädagogik St. Hildegard, die haben auch einen Kindergarten, wo wir natürlich auch immer wieder mitarbeiten und zusammenarbeiten.
Jetzt haben Sie gesagt, es gehören auch viele Klöster jetzt mit dazu, zu dieser Pfarreiengemeinschaft. Wie viele Kirchen hat denn diese Pfarreiengemeinschaft jetzt?
Die Klöster gehören nicht zur Pfarreiengemeinschaft.
Ah, okay, die liegen nur im...
Innerhalb der Pfarreiengemeinschaft gibt es nochmal zwei Enklaven, nämlich das Priesterseminar, ist nämlich auch eine Pfarrei, und das Juliusspital, das Krankenhaus, das der Fürstbischof Echter gestiftet hat, hat auch noch eine eigene Pfarrei. Die sind als Enklaven in der Pfarrei. Also ganz interessantes Feld. Kirchen, ja gut, da müssten Sie mir jetzt helfen. Dom Neumünster, Stift Haug, St. Gertraud, St. Peter, die Hofkirche, die Marienkapelle, die Juliusspitalkirche, die Kirche vom Bürgerspital, die Priesterseminarkirche, die Kirche der Ursulinen, die Kirche der Erlöserschwestern, der Augustiner, der Franziskaner, der Karmeliten, sind wir bei 15, aber ich glaube, da könnten noch einige dazukommen.
Da könnten noch einige dazukommen, und ja. Sie haben es eben schon gesagt, ich muss Ihnen helfen. Da muss ich mich auch gleich outen als ein ehemaliges Mitglied auch Ihrer Pfarrei, Peter und Paul, in der ich auch getauft worden bin. Dann ist das jetzt auch raus. Und ja, in Ihrer Pfarrei gibt es ja auch einiges an Gruppen, die dort aktiv sind. Können Sie uns da einen kleinen Überblick geben?
Ja, also als erstes möchte ich nennen den Helferkreis. Das sind also engagierte Frauen und Männer, die sich zur Verfügung stellen, wenn es was zu tun gibt, beispielsweise Pfarrbrief austragen oder Caritas-Sammlungen zu tun, die wirklich viel arbeiten seit vielen, vielen Jahren. Dann gibt es Familienkreise, zwei Stück. Der Familienkreis 1 ist noch sehr rege, sehr lebendig, also die sind auch schon vor Jahren entstanden. Und dann gibt es die Legio Mariae in der Pfarrei. Es gibt von den Jüngeren die Schola Petrina, also das sind junge Studenten, die Musik machen, gerade auch im Gottesdienst zur Mitgestaltung. Dann gibt es die Ministranten in St. Peter und jährlich die Sternsinger-Aktion. Also solche Sachen gibt es natürlich wie überall. Dann gibt es allmonatlich ein Angebot, da gibt es einen Dämmershop nach der Vorabendmesse am Samstag, wo sich auch ältere Herrschaften meistens treffen, aber auch gemischtes Publikum anzutreffen ist. Also solche Sachen gibt es natürlich.
Also es wird noch einiges dafür getan, dass also die Pfarrei nicht und die Gemeinde nicht nur zu den Gottesdiensten zusammenkommt, sondern dass man sich auch danach oder davor auch mal kennenlernt.
Ja, klar.
Was mir noch bekannt ist, das war auch immer ein Highlight, sag ich mal, von solchen gesellschaftlichen Zusammenkünften, das war das Kartoffelessen und das Fastenessen.
Genau, Kartoffelessen, das wird die Hörerinnen und Hörer vielleicht wundern. Die Pederer Kirche ist von jeher die Kirche des Hofstaates gewesen, also des Fürstbischofs. Und in der Pederer Kirche liegen auch viele bekannte Persönlichkeiten rund um den Fürstbischof begraben. Und unter anderem einer, der heißt Philipp Adam Ulrich, der lebte im 17. Jahrhundert, war Professor an der Universität in Würzburg und war besonders tätig in der Reform der Landwirtschaft hier im Fürstbistum Würzburg. Und der hat die Kartoffeln nach Würzburg gebracht. Und der liegt in St. Peter begraben. Und um sein Andenken wachzuhalten bei uns, gibt es alljährlich ein Kartoffelessen, ihm zu ehren.
Genau, das an den Mann, der die Grumperer, wie es auf Fränkisch heißt, eingeführt hat, um ihm zu gedenken.
Und wie es in vielen Pfarreien auch üblich ist, gibt es ein Fastenessen bei uns im Peterer Pfarrsaal, wo wir also Geld sammeln, um Projekte der Oberzeller Franziskanerinnen zu unterstützen. Also im letzten Jahr haben wir 800 Euro gesammelt für die Schwester Assumpta in Südafrika. Und so versuchen wir auch durch das Fastenessen ein bisschen so Weltkirche nach Würzburg zu bringen.
Und auch die Erlöse vom Kartoffelessen gehen ja auch immer einem guten Zweck zu.
Ja.
In der Talksendung sprechen wir heute über unsere Pfarrei der Woche und diese liegt in der Bischofsstadt Würzburg. Es ist die Pfarrei St. Peter und Paul und diese stellt uns der zuständige Pfarrvikar Christian Stadtmüller vor. Und wie die Pfarrkirche St. Peter und Paul aussieht und welche Kunstwerke sich darin präsentieren, darüber sprechen wir gleich mit ihm hier bei Radio Horeb. Zu Gast in der Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb ist heute Pfarrvikar Christian Stadtmüller aus der Pfarrei St. Peter und Paul in Würzburg. Und seine Pfarrei ist unsere Pfarrei der Woche, die wir Ihnen in dieser Sendung genauer vorstellen. Vikar Stadtmüller, kommen wir jetzt mal auf die Peterer Kirche, wie sie von den Würzburgern ja liebevoll genannt wird, zu sprechen. Diese hat ja schon eine lange Tradition. Wann wurde sie denn erbaut oder erstmals erwähnt?
Die Geschichte der Pfarrei ist verbunden mit der alten Abtei St. Stephan, die vormals auch St. Peter hieß, wo heute die Regierung von Unterfranken untergebracht ist und die evangelische Pfarrkirche in der Innenstadt steht. Wir wissen, dass es 1168 zum ersten Mal eine Erwähnung eines Pfarrers von St. Peter gab. Also das ist die Jahreszahl, die ich mit Sicherheit sagen kann. Wir wissen, dass es eine Holzkirche wohl gab, St. Peter, und im 11. und 12. Jahrhundert eine erste steinerne, massive Kirche gebaut wurde.
Und diese wurde ja bestimmt über die Jahrhunderte dann verändert und auch erweitert.
Ja, also im 14. Jahrhundert wurde ein gotischer Chor gebaut, das wissen wir auf alle Fälle. Und ansonsten kann man sagen, dass die Kirche zu Beginn des 18. Jahrhunderts barockisiert wurde und eine Emporenbasilika hingestellt wurde. Die Türme sind noch aus romanischer Zeit. Und 1721 war die Barockisierung abgeschlossen und die Kirche wurde neu geweiht.
Ein Datum ist, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig, was für ganz Würzburg und auch für die Pfarrkirche Peter und Paul sehr, sehr wichtig ist. Das war im Zweiten Weltkrieg der 16. März 1945, als Würzburg in einer Bombennacht fast komplett zerstört worden ist. Davon ist ja auch Peter und Paul nicht verschont geblieben. Was für ein Bild hat sich denn nach dieser Bombennacht den Würzburgern gezeigt von Peter und Paul?
Der 16. März 1945 ist für ganz Würzburg ein sehr schreckliches und bis heute sehr wichtiges Datum. Also die Zerstörung der Stadt durch die Royal Air Force hat das Gesicht unserer Stadt völlig verändert. Also der Angriff der Royal Air Force, und war auch für St. Peter mehr als tragisch. Also nach dem Krieg gab es viele Stimmen, die gesagt haben, wir müssen St. Peter einreißen, weil der Baubestand, die Substanz, die noch vorhanden waren, es eigentlich nicht mehr hergaben, von einer Wiederherstellung zu reden. Das wäre eigentlich eher besser, davon zu sprechen, dass es einen Wiederaufbau geben muss. Also wenn sie nach Würzburg kamen, 3/4 der Stadt standen nicht mehr, und das trifft auch genau für die Peterer Pfarrkirche zu.
Es gibt ja auch noch schöne Bilder davon, in der Kirche auch zu sehen, wie die vordere barocke Fassade wirklich, wie als hätte einer mit dem Messer die Hälfte davon weggeschnitten, stand noch.
Schreckliche Bilder, ja. Also in St. Peter gibt es einen kleinen Teil von Bildern, die die Kirche vor der Zerstörung zeigen und während oder beziehungsweise nach der Zerstörung, nach dem Bombenangriff. Und das ist schon sehr schlimm, weil seit dieser Zeit von 1721 bis 1945 wurde eigentlich an der Ausstattung der Kirche nichts geändert. Und das änderte sich dann schlagartig mit dem März 1945. Aber es gab mutige Leute, wie einen Pfarrer Ferdinand Winkler, der es in Angriff nahm, die Peterer Kirche wieder aufzubauen.
Und daran hatten ja viele auch nicht geglaubt, weil es gab ja noch eine zweite Kirche, die Pfarrer Winkler aufgebaut hat, die Münsterkirche, und da hatten ja alle auch dran gezweifelt, dass es überhaupt möglich wäre.
Genau. Also der Ferdinand Winkler hat sich da wirklich sehr verdient gemacht, nicht nur um die Pfarrei, sondern um ganz Würzburg, durch seinen unbedingten Willen des Wiederaufbaus mit großem Engagement und großer Hingabe. Und 8 Jahre lang hat er mit den Würzburgern von 50 bis 1958 St. Peter wieder aufgebaut und zumindest was St. Peter außen betrifft auch rekonstruiert. Also die Barockfassade, die, wie Sie gesagt haben, zur Hälfte quasi nicht mehr stand, wie von einem Messer abgeschnitten war, steht heute wieder so da, wie sie vielleicht 1943 da stand.
Konnten damals von der Inneneinrichtung viele Stücke noch gerettet werden? Konnten die vorher in Sicherheit gebracht werden?
St. Peter ist ausgebrannt. Es wurden ein paar Teile von der Kanzel gerettet, die es dann auch ermöglicht haben, die Kanzel nach dem Krieg zu rekonstruieren. Aber sonst ist von der Innenausstattung nichts mehr da geblieben.
Machen wir jetzt doch mal einen kleinen Rundgang. Zuerst mal um die Kirche. Wir haben jetzt eben schon über die barocke Fassade gesprochen. Wie stellt sich denn St. Peter am Peterplatz dar?
Wenn Sie auf dem Peterplatz stehen, den uns die Stadt so wunderschön hergerichtet hat im vergangenen Jahr, sehen Sie auf eine gewaltige Fassade mit vielen heiligen Figuren, überlebensgroß, vor allen Dingen natürlich Petrus und Paulus als die Kirchenpatrone. Und dann stehen da noch Jakobus der Jüngere, Simon der Jüngere, Philippus, Judas Thaddäus in wunderbaren Nischen, wunderbar ausgemalt in einem roten Sandstein und in einem helleren Beige, cremefarbenen Ton. Also sehr warm, davor stehen ein paar Bäume, neu gepflanzt auch während der Peterplatz-Renovierung. Und man muss sich schon etwas Zeit nehmen, um da zu verharren vor der Wucht der Architektur des Barock, die einem da entgegenstrahlt, so als hätte es die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg nie gegeben. Ja. Also da muss man unbedingt verharren vor dieser dreigeschossigen Fassade, die das Schema, das habe ich aber nachgelesen, des römischen Barock aufgreift und auch Renaissance-Elemente enthält. Und wenn man um die Kirche herumgeht, wird einem auffallen, dass die zwei Türme sehr alt sind. Die stammen aus der Romanik, wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Aber die haben natürlich einen barocken Aufsatz bekommen. Wir haben zwei Türme. Und wenn man um die Kirche herumgehen würde, würden sie dann hinten den gotischen Chor aus dem 14. Jahrhundert sehen, der heute noch der Chorraum der Kirche ist.
Also von außen sind noch die verschiedenen Epochen der Kirche auch gut erkennbar.
Ja, auf alle Fälle.
Es steht ja auch eine Figur noch vor der Kirche, eine Heiligenfigur, die nicht in der Fassade ist. Früher waren es ja eigentlich mal zwei, eine konnte gerettet werden. Wen stellt sie da?
Da gab es einen Johannes Nepomuk und einen heiligen Aquilin. Ich möchte nicht allzu weit ausholen, aber der Aquilin steht da, weil er nicht mehr auf die alte Mainbrücke gepasst hat, weil der damalige Fürstbischof es vorzog, den heiligen Aquilin dort nicht aufzustellen und dem Namenspatron Platz zu machen, dem Karl Borromäus. Das war nämlich ein Fürstbischof, der den Namen Karl trug. Und der heilige Aquilin kam deshalb vor die Peterer Pfarrkirche, weil man in Würzburg ganz fest glaubt und überzeugt davon ist, dass der heilige Aquilin in Würzburg in der Peterer Pfarrei geboren wurde.
Und wenn man unweit von der Kirche ja um die Ecke rumgeht in die Hörleingasse, ist ja auch das Haus noch gekennzeichnet, wo er geboren sein soll.
Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich muss dazu sagen, der heilige Aquilin wurde vor der ersten Jahrtausendwende geboren. Und wo man genau den Geburtsort lokalisieren kann, das kann niemand sagen. Also unser Bistumshistoriker würde sagen, unergründbar. Also dass er in Würzburg geboren ist, davon können wir ausgehen. Aber Geburtshaus wird man wahrscheinlich keins ausmachen können, aber das hindert uns nicht daran, den heiligen Aquilin als einen der unsrigen zu verehren.
Genau, einer der bekannten Peterer.
Ja, ein ganz großes Peterer Pfarrkind.
Genau. Begeben wir uns jetzt doch mal ins Innere Ihrer Kirche. Machen wir doch mal da einen virtuellen Rundgang. Wenn man jetzt also durch das Portal durchgeht, durch den Haupteingang, was sieht man? Was fällt da als erstes auf?
Ein weites, offenes, hohes Kirchenschiff, das einem beim ersten Eintreten beeindruckt. Der Finalpunkt unseres Blickes dürfte der Hochaltar sein, der natürlich nicht mehr dem alten Hochaltar der alten Peterer Pfarrkirche entspricht. Nach dem Krieg wurde der Hochaltar nicht rekonstruiert. Da stand zunächst nur ein Kreuz und später hat dann der Pfarrer dafür gesorgt, dass ein Hochaltar aus einer anderen Kirche aus der Nähe von Würzburg, aus Himmelstadt, dort eingebaut wurde mit leichten Veränderungen, um dem hohen Chor auch gerecht zu werden. Und der Hochaltar, der jetzt in St. Peter steht, stammt, wie gesagt, aus Himmelstadt und den hat ein Georg Schäfer 1788 aus Karlstadt stammend gearbeitet.
Es war ja früher sehr viel Stuck und Rokoko und Barock in der Kirche zu sehen. Ist der auch rekonstruiert worden?
Nur zu teilen. Also man hat schon einiges gemacht, unter Pfarrer Winkler auch. Ist auch viel am Stuck rekonstruiert worden, aber die Fülle und diese Pracht, die ist nicht mehr vorhanden.
Wenn man jetzt dann weiter in die Kirche reingeht, gibt es ja verschiedene Altäre. Können Sie uns die mal kurz vorstellen?
Also Ganz im Süden, im Seitenschiff, steht ein Altar, der auch aus der Pfarrkirche in Himmelstadt stammt, auf dem die Maria und ihre unbefleckte Empfängnis verehrt wird, also die Maria Immaculata mit zwei Assistenzfiguren, heiligen Joachim und die heilige Anna. Und im Norden, also im parallelen Seitenschiff, steht ein Altar, der einst dem heiligen Leonhard geweiht war, mit Assistenzfiguren Andreas und Sebastian. Aber dort hat mittlerweile der heilige Aquilin Platz gefunden. Und das ist heute der Aquilinsaltar.
Und darin sind ja auch Reliquien des heiligen Aquilin enthalten. Da gibt es ja auch eine schöne Geschichte, wie die nach Würzburg gekommen sind.
Ja, für die Zuhörer, die den heiligen Aquilin wahrscheinlich nicht kennen, muss man so viel sagen. Der heilige Aquilin ist in Mailand gestorben, den Märtyrertod, kurz nach der Wende des ersten zum zweiten christlichen Jahrtausends. Und die Verehrung des heiligen Aquilin kam erst sehr spät in Würzburg an, und zwar in der Barockzeit. 1705 wurden Reliquien in die Marienkapelle und nach St. Peter und Paul überführt. Die Reliquien in St. Peter und Paul gingen leider verloren durch die Wirren des Krieges, also durch die Zerstörung. Und 1987 hat sich eine Gruppe unter der Leitung von dem damaligen Pfarrer Karl-Heinz Albert und Diakon Hubert Schwab auf den Weg nach Mailand gemacht, um den dortigen Kardinal um Reliquien des heiligen Aquilin zu bitten. Die haben sie auch bekommen und die wurden dann feierlich nach Würzburg gebracht und in St. Peter eben in diesem neuen Seitenaltar zu Ehren des heiligen Aquilin aufgestellt.
Da gab es jetzt das 25-jährige Jubiläum auch, glaube ich, diesem Jahr.
Der Gedenktag des heiligen Aquilin ist der 29. Januar. Der wird in der ganzen Diözese gefeiert, aber natürlich besonders in St. Peter und Paul mit einer großen Messe. In diesem Jahr war der emeritierte Weihbischof Helmut Bauer bei uns und hat mit uns die Messe gefeiert. Und im Anschluss gibt es dann eine Reliquienprozession durch die Kirche mit der Reliquie des heiligen Aquilin. Und dann wird die Reliquie wieder reponiert in diesem Seitenaltar. Und die Feier des Aquilinsfestes, das darf man schon sagen, die findet eigentlich sehr guten Zuspruch in Würzburg. Also es kommen auch Gläubige aus der ganzen Pfarreiengemeinschaft und darüber hinaus, um eben diesen Tag mit den Peterern gemeinsam zu feiern. Und das ist ein schöner Punkt zu Beginn des Jahres, ein guter Start ins neue Jahr und macht allen Beteiligten sehr viel Freude. Und ich denke, dass da auch sehr viele Gnaden fließen und der heilige Aquilin da als Fürsprecher des Seinige auch tut, am göttlichen Thron für die Peterer und die ganze Pfarrei.
Wenn wir jetzt vom Aquilinsaltar etwas nach rechts weitergehen, dann steht man ja direkt vor eigentlich dem Prunkstück der Peterer Kirche.
Genau, wir haben es vorhin schon mal gesagt, Teile der alten Kanzel konnten gerettet werden. Und zwar steht da an neuer Stelle, früher war die Kanzel im Kirchenschiff, aber jetzt dadurch, dass die Altäre natürlich verlustig gegangen sind, hat man versucht, das Bildprogramm der Kirche so zu ändern, dass keine Löcher entstehen, kein Vakuum entsteht. Und dann hat man auf den Ort, wo normalerweise der linke vordere Seitenaltar stünde, die Kanzel installiert. Eine Rekonstruktion der Kanzel, die einst Johann Georg Wolfgang van der Auvera geschaffen hat. Das ist ein Würzburger Urgewächs, ein großer Bildhauer des Rokoko gewesen, ist in St. Peter auch getauft worden. Und die Kanzel ist ein Schmuckstück, das alle Altäre überstrahlt. Für viele gilt sie als die schönste Kanzel Süddeutschlands. Das ist natürlich jedem überlassen, aber es ist vor allen Dingen ein Werk, das man betrachten sollte. Und vor allen Dingen muss man sich auch vor Augen führen, dass es tatsächlich eine Rekonstruktion ist, die mit einem großen Aufwand da gemacht wurde. Und auch die Farbfassung und so hat natürlich sehr, sehr viel Geld der Pfarrei damals auch gekostet. Und die Peterer sind sehr stolz auf ihre Kanzel und freuen sich, dass etwas von der alten Peterer Pfarrkirche mit der Kanzel auch herübergerettet werden konnte.
Und sie ist ja nicht nur sozusagen jetzt ein Andenkenstück, sondern sie ist ja auch wirklich noch in Benutzung.
Ja, dadurch, dass die Kanzel solch einen populären Ort hat, nämlich ganz vorne links steht, drängt sich natürlich die Möglichkeit auf, diese Kanzel auch zu benutzen. Und ich kann nur von mir als Prediger, da spreche ich auch im Namen von meinem Pfarrer, sagen, dass die Menschen sehr dankbar sind, dass wir die Peterer Kanzel benutzen.
Und für mich persönlich ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass die Kanzel eine größere Nähe zur Gemeinde schafft als der Ambo, weil der Ambo weiter hinten steht.
Und es waren ja auch schon einige Berühmtheiten auf dieser Kanzel gestanden.
Ja, eine Plakette unterhalb der Kanzel erinnert daran, dass der Professor Josef Ratzinger einmal auf der Peterer Kanzel gepredigt hat, und zwar zum Priesterjubiläum von Monsignore Fleckenstein, der einst in Regensburg an der Musikhochschule tätig war. Und ja, dieser Stolz darüber, dass der Papst mal auf der Kanzel stand, der prägt schon auch ein bisschen das Bewusstsein der Pfarrei und der Peterer an sich.
Zu Recht.
Ja. Es kommen ja öfter mal Gastpriester und so, und da gibt es welche, die steigen zum ersten Mal auf eine Kanzel überhaupt zum Predigen, und bislang waren alle sehr angetan von der Kanzel, und auch dadurch, dass man, obwohl eine Kanzel eigentlich immer den Eindruck vermittelt, man wäre weg von der Gemeinde, weg von den Menschen, hier eine ganz große Nähe gegeben ist.
Herr Vikar Stadtmüller, wenn man jetzt von der Hochkanzel gegenüber nach rechts schaut, ist ja auch ein sehr imposantes Marienbildnis.
Ja, und zwar ist es eine Darstellung der Mutter Gottes. Wir wissen nicht genau von wem, vielleicht Auvera oder Wagner, als die Herzogin von Franken, also mit Krone, Zepter und Kind. Und die Madonna hat man in einen barocken Schmuckrahmen gesetzt. Das ist sehr schwierig am Telefon zu erklären. Also rund um die Madonna gibt es ein barockes Element, das quasi so ein Gegenüber zur Kanzel bilden soll, damit das Auge das auch als harmonisch empfinden kann.
Und so stellt sich also die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Würzburg dar, aus der wir am Sonntag hier bei Radio Horeb die Heilige Messe übertragen werden. Und da werden wir ja auch sicher die Predigt von der Hochkanzel hören.
Ja, davon gehe ich aus.
Sehr schön. Neben der Pfarrkirche Peter und Paul gehört ja schon seit längerem, wir haben es vorhin schon gesagt, auch die Hofkirche in der Würzburger Residenz mit zur Pfarrei Peter und Paul. Das ist ja auch eine sehr imposante Kirche und mit einer der beliebtesten Hochzeitskirchen in Würzburg. Können Sie die uns auch mal kurz vorstellen?
Da wäre natürlich eine eigene Sendung vonnöten.
Das stimmt.
Der Balthasar Neumann, der früher auf dem 50-Mark-Schein war, hat ja sehr viel gebaut in Franken und war Hofbaumeister. Und eines seiner Glanzstücke ist die Würzburger Residenz. Und in die Würzburger Residenz hat er die Hofkirche gebaut, also die Kirche des Fürstbischofs. Wir sind sehr, sehr froh, dass es dank auch von alliierten Soldaten die Hofkirche nicht der Zerstörung anheimgefallen ist, sondern die Hofkirche gerettet werden konnte. Und jeder, der schon einmal in Würzburg war und die Hofkirche besichtigen konnte, wird davon sprechen, dass das wirklich beeindruckend ist, was unsere Vorfahren geschaffen haben. Vieles innerhalb der Hofkirche stammt auch von Johann Georg Wolfgang van der Auvera, der die Peterer Kanzel gemacht hat. Die Kirche ist der Allerheiligsten Dreifaltigkeit geweiht, mit einem Hochaltar, mit den Assistenzfiguren von Kilian, dem Bistumspatron, und dem heiligen Burkhard, des ersten Bischofs der Diözese. Und über dem Hochaltar gibt es oben noch einmal ein Altar, der Immaculata geweiht ist. Es gibt zwei sehr imposante Seitenaltäre. Zum einen die Darstellung des Höllensturzes der Engel und zum anderen die Himmelfahrt der Mutter Gottes, also eine aufstrebende und eine niederfallende Erscheinung innerhalb der Hofkirche. Die Gemälde in der Hofkirche sind von Tiepolo, der auch das Treppenhaus der Residenz ausgemalt hat, und die Aufbauarbeiten, also die Altäre, sind von unserem Georg Wolfgang van der Auvera.
Also auch eines der großen Beispiele, was für eine Rokoko- und Barockpracht Würzburg noch hat, aber auch früher hatte.
Ja.
In der Talksendung sprechen wir heute über unsere Pfarrei der Woche, die Pfarrei St. Peter und Paul im Herzen der Bischofsstadt Würzburg. Und diese stellt uns der zuständige Pfarrvikar Christian Stadtmüller vor. Wie sich das Gemeindeleben in der Pfarrei St. Peter und Paul gestaltet und welche spirituellen Angebote es dort gibt, darüber sprechen wir gleich hier bei Radio Horeb. Thank you. Zu Gast in der Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb ist heute Pfarrvikar Christian Stadtmüller aus der Pfarrei St. Peter und Paul in Würzburg. Und St. Peter und Paul ist unsere Pfarrei der Woche, die wir Ihnen in dieser Sendung genauer vorstellen. Herr Vikar Stadtmüller, welche spirituellen Angebote bieten Sie denn regelmäßig in Ihrer Pfarrei an?
Ich würde sagen, die Heilige Messe als allererstes natürlich. Zu dem Standardprogramm, das Sie in jeder Pfarrei finden, gibt es bei uns Erwähnenswertes, würde ich mal sagen, an jedem Dienstagabend die Anbetung. Es gibt einen Gebetskreis, die nach der Dienstagabendmesse beim Allerheiligsten verweilen, dort Lobpreis machen, beten schon seit sehr vielen Jahren. Es gibt regelmäßige Angebote, zum Beispiel das Night Fever, das viele von den Zuhörern auch kennen werden, ist in Würzburg angesiedelt bei der Pfarreiengemeinschaft und dort im Besonderen bei St. Peter und Paul. Wir haben auch eine junge von katholischen jungen Erwachsenen in der Würzburger Innenstadt, wo das Gesellige mit dem Spirituellen sich treffen soll. Die jungen Erwachsenen treffen sich einmal im Monat, machen aber auch mal eine Wallfahrt nach Waldüren oder eine Fahrt nach Straßburg haben wir schon gemacht. Solche Sachen gibt's. Es gibt aber auch punktuell immer wieder was, also natürlich Rosenkranzandachten im Oktober, Maiandachten im Mai, die sehr gut angenommen und besucht sind. Bei den Maiandachten möchte ich kurz erwähnen, die sogenannte auswärtige Maiandacht, die gibt's fast seit 30 Jahren. An einem Freitag, Spätnachmittag, fährt die Pfarrei mit dem Omnibus hinaus aufs Land in eine kleine Wallfahrtskirche oder in eine schöne Pfarrkirche, um einmal dort die Maiandacht zu halten und danach noch das gesellig ausklingen zu lassen. Punktuell ist sicherlich auch das Petere Jahr des Glaubens. Wir haben das große Anliegen von Papst Benedikt aufgegriffen und wollen der Glaubensvertiefung in der Pfarrei dienen. Deshalb gibt es einmal im Monat einen Gottesdienst, also Rosenkranz, und anschließend die Messe mit einem auswärtigen Prediger. Die kommen aus ganz Deutschland, die konnten wir einladen, worüber ich sehr dankbar bin, die dann einen Abschnitt des apostolischen Glaubensbekenntnisses uns auslegen, das neu beleuchten mit der Gemeinde. Das findet guten Zuspruch und wie jeden Dienstagabend, da findet es nämlich statt, ist im Anschluss auch noch das Allerheiligste ausgesetzt zur Anbetung. Dann innerhalb der Pfarreiengemeinschaft gibt es natürlich auch Angebote. Wir hatten jetzt dieses Jahr die 7-Kirchen-Wallfahrt in der Innenstadt. Das war sehr schön, weil Menschen sich kennenlernen konnten innerhalb der Pfarreiengemeinschaft, aber auch spirituelle Punkte gesetzt wurden in den einzelnen Kirchen in unserer Stadt. Solche Sachen. Dann erwähnenswert ist sicherlich auch das ökumenische Friedensgebet, abwechselnd mit den Pfarreien Ad Albero auf katholischer Seite noch und St. Stephan auf der evangelischen Seite, findet einmal im Monat seit dem Ende des Golfkrieges 1991 ein ökumenisches Friedensgebet statt. Das, denke ich, ist auch eine ganz starke Sache und Zeugnis. Die Beichtgelegenheit wird eigentlich zentral abgedeckt in der Neumünsterkirche für die Pfarreiengemeinschaft, aber vor den Hochfesten oder beim Petere Jahr des Glaubens ist auch immer Beichtgelegenheit in der Pfarrkirche. Ja, ich denke, so einen groben Überblick konnte ich jetzt geben.
Das ist ja auch jede Menge. Diese 7-Kirchen-Wallfahrt, die ist ja jetzt ganz neu ins Leben gerufen und betrifft ja jetzt nur diese neue Pfarreiengemeinschaft. Geht man da zu den Hauptkirchen der Pfarrei?
Ja, genau.
Was ich auch im Pfarrbrief gelesen habe, was mit Erfolg ja auch durchgeführt worden ist bei Ihnen, ist ein Credo-Kurs, also so eine Art Grundkurs des Glaubens. Wie hat der denn ausgesehen?
Ja, das hat mit den jungen Erwachsenen zu tun, die also auch teilweise bei Night Fever mitarbeiten oder bei dem Kreis junger Erwachsener dabei sind. Haben wir 3 Jahre lang angeboten, ein Treffen monatlich im Domjugendheim, das uns da zur Verfügung steht. Und im ersten Jahr haben wir das apostolische Glaubensbekenntnis durchgenommen. Im Jahr darauf ging es um brenzliche Themen in der Kirchengeschichte, also von Hexenverbrennungen über Kreuzzüge und Zölibat, also über diese ganzen brennenden Fragen. Und im vergangenen Jahr hereinreichend in das jetzige Jahr haben wir die 7 Sakramente mal angeschaut.
Also
am Sonntagabend trifft man sich dann im Domjugendheim neben dem Neumünster in Würzburg und spricht über den Glauben.
Und dabei wurden auch, wie wenn ich höre, Hexenverbrennung, Kreuzzüge, auch heiße Themen angepackt.
Ja, genau.
Das ist auch wichtig. Jetzt wird Radio Horeb ja am Sonntag um 10 Uhr die Heilige Messe live aus Ihrer Pfarrkirche St. Peter und Paul übertragen. Herr Vikar Stadtmüller, dabei wird ja auch das Patrozinium Ihrer Pfarrei gefeiert. Was erwartet da denn die Hörer?
Ja, seit ein paar Jahren sind wir dazu übergegangen, das Patrozinium wieder auf den Tag zu feiern. Also Peter und Paul ist am 29. Juni, heuer auf einem Samstag. Aber am Sonntag ist gemeinsames Pfarrfest mit der Dompfarrei. Und deshalb werden wir am Sonntag quasi nochmal das Patrozinium feiern oder sogar den Hauptaugenmerk auf den Sonntag legen. Der Herr Dompfarrer, der ist der Leiter der Pfarreiengemeinschaft, wird die Heilige Messe feiern mit uns. Der Pfarrvikar, also ich, wird die Predigt halten und die Gemeinde wird schön singen. Und die Schola Petrina, so eine Gruppe von jungen Studenten auch, die sich da gefunden hat, wird uns musikalisch begleiten, mit Menschik setzen für die Missa de Angelis. Und ja, wir lassen uns selbst überraschen.
Ja, aber dem Anlass entsprechend wird der Gottesdienst sein. Wie laufen die Vorbereitungen?
Die wichtigste Vorbereitung ist, dass das Wetter hält, weil wir am Sonntag das Pfarrfest im Pfarrgarten haben. Und ansonsten sind alle möglichen Gremien und Leute damit beschäftigt, das Pfarrfest gut vorzubereiten. Es gibt eine große Tombola. Also ich bin hier im Pfarramt, da kommen tagtäglich noch Sachen an, die in die Tombola genommen werden sollen. Also ich denke, es wird ein sehr schönes und gutes Fest werden.
Als in Ihrer Gemeinde bekannt geworden ist, dass der Gottesdienst live im Radio übertragen wird, wie haben da die Gemeindemitglieder darauf reagiert?
Gut, bei manchen war es sicher so, dass sie Radio Horeb nicht kennen. Dem konnten wir Abhilfe leisten, indem man ein bisschen was erzählt hat. Aber ich denke, dass die Peterer eine Gemeinde sind, die sehr viel mittragen und die sich auch begeistern lassen, die neugierig sind. Und ich denke, dass das sehr gut angenommen wird. Vor allen Dingen eine Radioübertragung nimmt ja auch keinem was.
Das will ich glauben, ja. Es gibt höchstens etwas.
Genau. Ich sag's mal so, die Würzburger sagen ja, nicht gemotzt ist genug gelobt und also es hat niemand gemotzt.
Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Das ist schon eine Anerkennung. Genau. Kommen wir jetzt nochmal zum Schluss auf Sie persönlich zu sprechen, Herr Vikar Stadtmüller. Wann ist denn bei Ihnen persönlich der Wunsch entstanden, einen geistlichen Beruf zu erwählen?
Da muss ich sehr lange zurückblicken. Also das liegt schon so ein bisschen in den Kindertagen begründet. Also so eine anfängliche Begeisterung würde ich da schon ausmachen, was sich natürlich dann über das Älterwerden auch differenziert hat. Aber ich würde schon sagen, dass das eine Sache ist, die gewachsen ist über die Jahre und das Erwachsenwerden.
Und als Sie dann den Entschluss gefasst haben, Theologie zu studieren und Priester zu werden, wie ist dann Ihr Weg weitergegangen?
Ich bin ins Priesterseminar eingetreten in Würzburg. 2000 habe ich Abitur gemacht in Bamberg am Theresianum. Das ist ein spätberufenes Gymnasium der beschuten Karmeliten. Also ich habe mittlere Reife gemacht in Aschaffenburg, wo ich herkomme, und bin dann nach Bamberg gegangen. Habe dann mein Abitur gebaut und 2000 durfte ich dann hier ins Priesterseminar eintreten. Dann habe ich 10 Semester studiert, Theologie an der Universität in Würzburg, und mein Freijahr, das dritte Jahr, ist man meistens auswärts im Theologiestudium innerhalb des Priesterseminars, und da war ich in Rom in der Stadtpfarrei wohnend und habe an der Gregoriana Vorlesungen besucht und Seminare gemacht. 2005 habe ich die Diplomprüfung abgelegt und dann ging es in die Pastoral, wie man bei uns so schön sagt.
Nach Ihrer Priesterweihe, wo waren dann so Ihre Kaplanstellen?
Ja, ich war Diakon in der Rhön, in Melrichstadt, Eusenhausen und was da alles dazugehört, und blieb da auch ein Jahr als Kaplan. Und dann kam ich ganz in den Osten der Diözese, in den Landkreis Bamberg nach Baunach, Mürsbach, Gereuth und von dort aus dann nach Würzburg.
Hatten Sie so auf Ihrem Weg zum Priester oder auch als Sie dann Priester waren, auch einmal Zweifel an dieser Entscheidung gehabt?
Das Leben mit Gott, sage ich immer den Leuten, das ist Leben in Beziehung, und in Beziehungen gibt es immer Phasen, die besser sind und Phasen, die schwieriger sind, Phasen, die enger sind und Phasen, die weiter sind, und genauso ist das mit der Berufung auch, aber letzten Endes war da schon so ein festes Vertrauen, dass ich da den richtigen Weg eingeschlagen habe.
Wir kommen zum Ende unserer Sendezeit, Herr Vikar Stadtmüller. Was sind so Ihre Wünsche für die Zukunft einmal Ihrer Pfarrei, aber auch der Pfarreiengemeinschaft Würzburg-Innenstadt?
Das Wesentliche in den Blick zu nehmen, das, was unseren Glauben ausmacht. Ich glaube, das ist auch das, was uns der Heilige Vater schenken wollte mit dem Jahr des Glaubens, dass wir auf Jesus Christus blicken, auf das Geschenk des Glaubens, dass wir uns nicht verlieren in Strukturdebatten, in Diskussionen, in Sitzungen, sondern dass wir vor allen Dingen beten, dass wir uns bewusst machen, dass wir durch unsere Gotteskindschaft Brüder und Schwestern geworden sind und dass der Glaube auch innerhalb unserer Kirche ein Geschenk ist, über das man sich freuen kann und freuen muss, und dass der gelebte Glaube etwas ganz Wunderbares ist. Und das wünsche ich nicht nur der Pfarrei und der Pfarreiengemeinschaft, sondern das wünsche ich allen, die zuhören, allen, die mit uns zu tun haben. Denn ich glaube, dass wenn man dem Glauben und der Beziehung zu Gott wirklich Raum gibt im Arbeiten, in der Familie, in der Pfarrgemeinde, dann lösen sich ganz viele Probleme von alleine.
Ein sehr schönes Schlusswort, Herr Vikar Stadtmüller. Ich darf mich bedanken, dass Sie uns die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Würzburg und Ihre Gemeinde näher vorgestellt haben. Auch danke, dass Sie, trotz dass Sie heute Vormittag noch Religionsunterricht gehalten haben und sehr knapp zu der Sendung erst Zeit hatten, sich die Zeit genommen haben. Ich darf Ihnen für die Übertragung aus Ihrer Kirche und Ihr Wirken weiter in Ihrer Pfarrei und all Ihren Mitarbeitern und Helfern alles Gute und gottesreichen Segen wünschen.
Das kann ich nur erwidern, und ich danke Ihnen und den ganzen Mitarbeitern von Radio Horeb für das Gute, was Sie tun. Ich weiß auch natürlich darum, dass Radio Horeb an vielen Krankenbetten gehört wird und bei vielen Leuten zu Hause, die nicht mehr den Weg in die Kirche gehen können. Also auch von unserer Seite, da mache ich mich zum Sprachrohr jetzt wahrscheinlich für sehr, sehr viele Zuhörer. Ganz herzliches Vergelt's Gott.
Am Sonntag überträgt Radio Horeb aus der Pfarrkirche St. Peter und Paul um 10 Uhr die Heilige Messe. Unser Gast, Pfarrvikar Christian Stadtmüller, wird konzelebrieren und die Predigt halten. Falls Sie, liebe Hörer, mehr über die Pfarrei St. Peter und Paul in Würzburg erfahren wollen und auch Bilder von Papst Benedikt, damals noch Professor Ratzinger, auf der Rokoko-Kanzel, wie er dort gepredigt hat in der Pfarrei St. Peter und Paul, dann gehen Sie doch auf Facebook und suchen nach dem Auftritt dort der Pfarrei St. Peter und Paul. Bei uns im Programm geht's jetzt gleich um 14 Uhr mit der Sendereihe Spiritualität weiter. Davor gibt es noch Nachrichten. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, verabschiede mich aber nicht von Ihnen, ohne Pfarrvikar Stadtmüller zu bitten, dass er uns noch den Segen Gottes spendet.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria und der heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Ihr Ralf Oppmann.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole: 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.